Willkommen zurück zu Ein Herz für jeden Shit. Mein Name ist Thomas und wieder mit dabei ist Zelda. Hello.
Hallo.
Wir haben heute ja das große Staffelfinale. Wie es der Zufall so will.
Muss ich gleich weinen?
Ja, weine eine Runde dafür. So wie es der Zufall will, hat Staffel 2 genau 31 Folgen, gleich wie Staffel 1. Das war tatsächlich zufällig. Nicht geplant. Finde ich aber nice. Für alle, die mehr wissen wollen, am Ende der Folge werde ich noch ein bisschen teasern, wie es hier weitergeht, beziehungsweise worauf ihr euch freuen dürft. Bis dahin haben wir jedoch natürlich wie immer zwei Geschichten mitgebracht und ich finde es schön, dass die ein bisschen Bezug zu anderen Geschichten haben, wenn man es interpretiert und diskutiert. Das heißt, ich freue mich echt schon auf die Gespräche. Rexy offensichtlich nicht, der geht. Weiß ich gerade.
Ja, der ist auch traurig.
Ja, was ich gerade sehe, wir haben ja direkt vorher unsere sehr verstörende Familienfolge aufgenommen.
Mhm. Und dein Tentakel. Ich habe noch nichts geändert.
Ja, ich habe es nicht geändert. Ich habe gerade gesehen.
Ja, Staffelfinale, es ist glücklich.
Es ist endlich vorbei, ja. Aber schau,
ich habe es auch gerade in dem Moment gesehen, so. Es ist nicht geändert.
Mir ist eben auch gerade aufgefallen. Du hast mir gedacht, das muss ich jetzt wieder einbinden. Das kann ich so nicht stehen lassen. Oh, so schön. Ey, bevor wir zur ersten Folge kommen, damit ihr eben auch so meine Gedanken ein bisschen mitverfolgen könnt. Du erinnerst dich bestimmt noch an die Folge Ein Glas voll Glück hieß die, glaube ich.
Ja.
Das war ja im Prinzip eben eine eher psychologisch-philosophisch angehauchte Story, wo es eben um das Thema Glück ging und um Dankbarkeit. Hört da vielleicht nochmal rein, weil vielleicht findet ihr mit der zur folgenden Geschichte ein paar Parallelen, wobei diese Geschichte in eine ganz andere Richtung geht und ich freue mich echt schon auf deine bzw. eure Meinungen dann natürlich auch. Darum meine Frage einfach as always, are you ready?
Ja.
Yes, ihr hoffentlich auch, dann lehnt euch zurück und hört der Geschichte zu. Ein Rezept für Glück, geschrieben von Topa Bain. An meinem 10. Geburtstag suchte ich mir einen Hund aus dem Tierheim aus. Das Tierheim hatte mehrere schöne Hunde, Huskies und deutsche Schäferhunde, geschmeidige Pitbulls und sogar einen Redbone Hound. Aber der Hund, der mir ins Auge fiel, war ein krummbeiniger Teacup Chihuahua mit drahtigem Fell und Ohren, die ihm aus dem Hals zu wachsen schienen. Sein Fell war stachelig und er roch nach feuchten Maischips. Außerdem fraß er Fliegen und schnappte sie aus der Luft wie ein ungeschickter Frosch. Also habe ich ihn Renfield genannt. Damals lebten wir auf einem 5 Hektar großen, goldenen Waldgrundstück. Mein Lieblingsplatz auf dem Grundstück war eine Höhle in einer wilden Hecke. Es war das perfekte Versteck. Man konnte die Höhle nur betreten, indem man an einen versteckten Graben entlang kroch, denn die Äste bildeten ein dichtes, gefährliches Gewirr auf allen Seiten. Ich nahm Renfield in jener Nacht mit in die Hecke. Ich erinnere mich daran, wie das Sonnenlicht durch die Blätter und Blüten drang und den Raum in eine Höhle aus weichen, braunen Schatten verwandelte, die von kupferfarbenem Licht überlagert wurden. Mein kleiner Hund schaute zu mir auf, seine Augen leuchteten wie Bernstein im Dämmerlicht. Ich streichelte ihn, bis er einschlief. Dann kroch ich aus der Höhle und rief seinen Namen, um ihn zu verwirren. Er geriet sofort in Panik, kläffte und krallte sich wie verrückt an den undurchdringlichen Ästen fest. Sein Schrecken fühlte sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Ich kroch zurück in die Hecke. Der Blick, den er mir zuwarf, hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mit großen Augen und freudiger Erleichterung, aber auch voller Angst. Dieser Blick war alles, woran ich an dem Tag denken konnte, an dem ich ihn einschläfern ließ. Ich hatte keine andere Wahl. Ich hatte ihn 18 Jahre lang und 4 Jahre davon hatte er schwere Herzprobleme. Er hatte ständig Schmerzen, also war es an der Zeit. Aber er wusste, dass etwas nicht stimmte. Er war so verängstigt und ich machte ihm noch mehr Angst, weil ich weinte. Tränen machten ihm immer Angst. Ich versuchte, die Erinnerung an diese erste Nacht in der Hecke zu verdrängen, daran, wie ich ihn erschreckt hatte. Aber es gelang mir nicht, und das war kein Wunder. Als ich ihn in den Schlaf versetzte, hatte ich ihn wieder gefangen. Nur dieses Mal musste ich ihn zurücklassen. Er war meine letzte Rettungsleine. Ich spürte, wie er mir entglitt, so sicher wie ein Ertrinkender spürt, wie eine Welle seinen Rettungsring wegträgt. Meine Heulsusen-Tendenzen begannen und endeten nicht mit meinem Hund. Nehmen wir meinen Vater. Er war zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren in einem Pflegeheim. Er erkrankte früh an Alzheimer. Der Abstieg war brutal und schnell. Als ob das nicht genug wäre, hatte er Bauchspeicheldrüsenkrebs. Automatisch im Endstadium und unvorstellbar qualvoll. Zu dieser Zeit hörte ich auf, ihn zu besuchen. Nicht, weil ich ihn nicht sehen wollte, sondern weil ich ihm das nicht antun konnte. Stellen Sie sich vor, Sie haben furchtbare Schmerzen, wissen nicht, wer oder wo Sie sind und Ihr einziger Besuch ist ein hagerer Fremder, der in Tränen ausbricht, sobald er Sie sieht. Ich habe ihn jedes Mal zu Tode erschreckt, wenn ich ihn besuchte. Ich machte seine verwirrenden, schmerzhaften Tage noch viel schlimmer. Ich raubte ihm das bisschen Frieden, das er hatte. Also hörte ich auf. Ich hatte vor, mich am Ende zu ihm zu setzen, wenn er in einen so tiefen Schlaf gefallen war, dass er nicht bemerkte, wie ich seine Hände hielt und schluchzte. Aber ich war nicht da, als er starb. Ich war in der Praxis meines Arztes, um die Nachricht zu verdauen, dass auch ich für den Rest meines Lebens krank sein würde. In dieser Nacht träumte ich von meinem Vater. Er war in der Hecke gefangen und schrie um Hilfe. Ich habe gefühlte Stunden versucht, ihm den Weg nach draußen zu zeigen, aber ich war unsichtbar. Er konnte mich weder sehen noch hören. Soweit er wusste, war er allein. Irgendwie wusste ich in dieser unbändigen Logik der Träume, dass es meine Schuld war. Ich wachte weinend auf. Es war genug. Ich hatte genug. Ich bin weder dumm noch naiv. Das Leben ist eine Flut. Und die beschissene Wahrheit ist, dass einige von uns an einer stürmischen Küste leben. Ich wusste das. Aber ich wollte eine Pause. Nur ein paar Stunden, in denen ich nicht traurig war. Also ging ich ins Internet, in der Hoffnung, auf eine geführte Imaginationstechnik oder hypnotisches ASMR zu stoßen. Irgendetwas, um einen künstlich glücklichen Ort zu schaffen, zumindest für eine kurze Zeit. Ich habe alles ausprobiert. Nichts hat funktioniert. Ich suchte trotzdem weiter und durchforstete bis tief in die Nacht immer seltsamere Websites, weil die Suche selbst süchtig machte. Kein glücklicher Ort, aber sicherlich ein ablenkender. Irgendwann in der Mitte der fünften Nacht fand ich eine uralte GeoCities-Seite mit dem Titel »Ein Rezept für Glück«. Ich habe natürlich geklickt. »Bist du es leid, dich schlecht zu fühlen? Willst du dich aufmuntern? Dann habe ich gute Nachrichten für dich. Mein Freund gab mir dieses Rezept für Glücklichkeit, das wie ein Zauberspruch funktioniert. Das Rezept besteht aus zwei Teilen.« Was folgte, war ein ziemlich normales Honigkuchenrezept, obwohl mich die letzten Anweisungen stutzig gemacht haben. Mische die Zutaten in einer Glasschüssel zusammen, dann spuck in die Mischung hinein. Bei beliebiger Temperatur für genau 20 Minuten backen. In zwei Hälften schneiden. Eine Hälfte vor die Tür stellen, isst die andere Hälfte während Teil 2. Nimm eine glückliche Erinnerung und meditiere. Denke an jemanden, der dich glücklich macht. Plane einen perfekten Tag. Gehe mit dem Gedanken an deinen perfekten Tag schlafen. Tu dies und dein Kummer wird vergehen. Das hat mich zum Lächeln gebracht. Kuchen zu essen und dabei über glücklichere Zeiten zu meditieren, war kein schlechter Rat. Also habe ich es ausprobiert. Ich spuckte sogar in den Kuchenteig. Ich schnitt den Kuchen an und stellte die Hälfte davon auf die Veranda. Dampfschwaden wirbelten in die Dunkelheit, die durch den Vollmond blass silbern beleuchtet wurden. Ich rollte mich auf der Couch zusammen, um die andere Hälfte zu essen. Als glückliche Erinnerung wählte ich diesen ersten Abend in der Senke. Mein kleiner Hund, der von der sterbenden Sonne sanft angestrahlt wurde. Als jemanden, der mich glücklich machte, wählte ich meinen Vater. Dann habe ich einen perfekten Tag geplant. Oder besser gesagt, erinnerte mich daran. Ich hatte gerade meinen ersten richtigen Job angetreten und wohnte noch bei meinen Eltern. Ich hatte einen guten Tag bei der Arbeit gehabt. Mein Hund kam mir in der Einfahrt entgegen, tänzelte und wackelte, als hätte er mich seit Jahren nicht mehr gesehen. Papa kochte ein frühes Abendessen und erzählte Witze, während meine Mutter auf der Gitarre spielte. In der Nacht regnete es. Wir gingen auf die Veranda und sahen zu, wie sich die Palmen bewegten, als es in Strömen regnete. Mein Hund hatte Angst, also nahm ich ihn hoch und hielt ihn fest, als der Donner grollte. Danach haben wir Brownies und Eis gegessen. Dann machte ich es mir für die Nacht gemütlich und las ein Buch, bis ich einschlief, während mein Hund sich an meinen Füßen ausruhte. Als ich einschlief und über die Erinnerung lächelte, konnte ich schwören, dass ich ihn dort spürte. Warm und überraschend schwer, wie er sich träge auf meinen Zehen ausbreitete. Als ich aufwachte, hatte sich dieses warme Gewicht auf mein Kopfkissen verlagert. Eine schreckliche, schmerzhafte Hoffnung durchströmte mich, die ich mir nicht einmal eingestehen konnte. Ich öffnete meine Augen. Etwas Winziges lag auf meinem Kopfkissen in einer trocknenden Blutlache. Es war verschwommen und seltsam schmutzig und verströmte schwebende graue Fäden, die in der Sonne funkelten. Drei milchige Augen glitzerten über einer Horrorshow von einer Schnauze, rissig und blutend, mit einer unwahrscheinlichen Ansammlung von menschlichen Backenzähnen. Es blinzelte. Jedes Auge war nur leicht verschoben und öffnete und schloss sich mit einem leisen, feuchten Klicken. Und es lächelte. Seile aus blutigem Saba sickerten zwischen seinen Zehen hindurch. Es legte zwei kalte Pfoten auf mein Gesicht. Dann senkte er sein Maul über meins und atmete ein. Atem und Blut und jedes Organ in meinem Körper schienen meine Speiseröhre hinaufzuwandern, als ob Gott selbst meine Eingeweide durch einen Strohhalm saugen würde. Ich wirbelte meinen Kopf hin und her, als sich das schreckliche Gefühl des Engpasses verstärkte. All meine Eingeweide kamen hoch und mit ihnen Gefühle, nein, Erinnerungen, halb vergessene Albträume, schmerzhafte Bilder von meinem verwelkten Vater. Das letzte Mal, als ich meine Mutter sah, wie sie sich für die Arbeit anzog und eine Schüssel mit Haferflocken auf den Tresen stellte, während es in Strömen regnete. Und mein Hund, mein armer kleiner Hund, der bis zum Schluss versuchte, vor der Nadel zu fliehen. Ich schrie in das Maul des Monsters. Ich erwartete, dass es wegfliegen würde, aber es blähte sich auf. Ein pelziger Fleischballon, der wuchs und wuchs und wuchs. Ohne Vorwarnung ließ es los. Ich stolperte zurück und musste würgen. Das Monster, eine geschwollene Kugel von der Größe eines deutschen Schäferhundes, lächelte nur. Trübes Morgenlicht drang durch das Fenster und tauchte es in ein sanftes Weiß. Unerklärlicherweise stieg die Wut in meiner Brust mit jeder Sekunde exponentiell an. »Essen«, krächzte es und rülpste dann. Ich wollte es umbringen, meine arme Ellbogen tief in seinen ekelhaften, aufgeblähten Körper tauchen und... »Bist du traurig?«, fragte es. Ein Sturm von Emotionen, Wut, Ekel, Verachtung. Ja, sogar Heiterkeit wogte durch mich. Überwältigend, so überwältigend und lähmend. Nein, du hast keine Traurigkeit. Es stupste sich mit einer lächerlich kleinen Pfote in den Bauch. Ich habe sie. Es dauerte lange, lange Zeit, aber schließlich wurde mir klar, dass diese absurde Abscheulichkeit nicht meine Eingeweide gefressen hatte. Es hatte meine Gefühle gefressen. Keine Traurigkeit, kein Schmerz. Keine stechenden Erinnerungen mehr. Wut und Verwirrung, sicher, aber darunter war eine zufriedene Ruhe, die einer Glückseligkeit glich. Ich ließ es allein in meinem Schlafzimmer und fuhr ein Stückchen weg. Als ich zurückkam, fragte ich, »Was bist du?« »Ein besonderer Leckerbissen«, antwortete es. Ich beschloss, dass ich einen psychotischen Anfall hatte und wies mich freiwillig in ein Krankenhaus ein. Nach einer zweitägigen Untersuchung konnte man nicht feststellen, warum sollten sie auch? Ich war völlig ausgeglichen und sonnte mich in einen seltsam leeren inneren Frieden. Als ich nach Hause kam, lag das Ungeheuer in meinem Bett. Fröhliche, unanständige Rundungen waren zu skelettartigen Proportionen verwelkt. Es sah schrecklich aus. Ausgehungert. »Ich brauche«, keuchte es. »Ich muss, sonst wirst du wieder leiden.« Die Aussicht, in ein Leben der Verzweiflung und des Verlustes zurückzukehren, war erdrückend. Ich konnte mir nicht einmal vorstellen, wie ich es überhaupt überlebt hatte und hatte das Gefühl, dass ich es nie wieder schaffen würde. Also kniete ich neben dem Bett und öffnete meinen Mund. Das Ungeheuer schnappte zu und inhalierte. Das unangenehme Gefühl des Engpasses kehrte zurück, als ob mein Inneres meine Luftröhre zusammendrücken würde und mit ihm Erinnerungen und Gefühle. Die Wut, die ich bei der Begegnung mit dem Monster empfunden hatte, die Verachtung angesichts seiner Hässlichkeit, die Angst vor dem Wahnsinn. Und noch mehr. Mein Hund, alt und grau, der fröhlich hinter mir herwatschelte. Mein Vater in seinem Krankenhausbett, der unsicher lächelte, als er in der letzten Nacht meinen Namen sagte. Und mehr und so viel mehr. Ich riss mich keuchend los. Das Monster lächelte, wieder fett und rundlich. In den folgenden Tagen entwickelten wir eine Routine. Ich ging zur Arbeit und nahm Arzttermine wahr, besuchte sogar Freunde. Dann kam ich nach Hause und ließ das Monster meine negativen Gefühle herausholen. Ein schlechter Kunde bei der Arbeit? Entfernt und vergessen, bevor die Erinnerung sich festsetzen konnte. Ein Freund, der keinen Augenkontakt herstellen wollte. Was kümmerte mich das? Mein Lieblingsmonster würde sich darum kümmern, so wie es sich um alles andere kümmerte. Und genau das hat es getan. Es hat die Gefühle, die Lebendigkeit, den Schmerz aus schmerzhaften Dingen entfernt. Im Laufe mehrerer Wochen entfernte es alles. Ich wusste zwar, dass ich täglich schreckliche Dinge erlebte, aber ich erinnerte mich nicht mehr an sie. Das Monster entfernte auch die Auslöser. Bevor das Jahr um war, brachte mich der Anblick des Bettes meines Hundes nicht mehr zum Weinen. Fotos meiner Eltern interessierten mich kaum noch. Ich blätterte sie regelmäßig durch und überflog dabei die Orte und Gesichter, die mich vor kurzem noch erdrückt hatten. Die ganze Zeit über verstärkte sich diese friedliche Glückseligkeit. Ich schwebte in einem angenehmen Dunst der Gelassenheit durch das Leben. Mein Arbeitsleben verbesserte sich. Mein Vorgesetzter sprach von einer Beförderung, weil ich so unerschütterlich, so entschlossen war. Meine Freunde konnten mich wieder ansehen. Und zum ersten Mal seit Monaten war ich selbstbewusst genug, um auf sie zuzugehen. Eines Tages, als ich von der Arbeit nach Hause fuhr, wurde mir klar, dass ich mir meine Fotos schon lange nicht mehr angesehen hatte. Es war nicht so, dass es mich störte. Aber es war eine Abweichung. Diese Dinge bereiteten mir keinen Schmerz mehr und ich hatte nichts Besseres zu tun. Warum sie also nicht ansehen? Ich kam nach Hause und kniete gehorsam nieder. Das Monster, jetzt so groß wie ein Pferd, verdreht und verbogen wie eine mutierte Spinne, setzte seinen Mund auf meinen. Ich hatte Gefallen an dem Vorgang gefunden. Es war unbequem und unangenehm, aber vertraut. Und hinterher fühlte ich mich immer glücklich, friedlich, leer und warm. Als er fertig war, öffnete ich das Fotoalbum meiner Mutter und begann darin zu blättern. Nach einer Weile bemerkte ich, dass ich niemanden wiedererkannte. Ich erinnerte mich, dass ich mich an sie erinnerte, aber ich erinnerte mich nicht an sie. Der stämmige Mann mit lockigem Haar wie ich, die sportliche Frau, die lächelte wie ich, und die zahlreichen Menschen, die in dieser fotografischen Erzählung auftauchten und wieder verschwanden, sie alle waren mir fremd. Ich erreichte ein Bild von mir selbst, als ich 10 Jahre alt war und einen zerlumpten, unscheinbaren Chihuahua knuddelte. Geister von Erinnerungen kitzelten in mein Gehirn, drängten mich, mich zu erinnern, drängten mich zu wissen. Und ich verstand endlich, dass ich etwas verloren hatte. Ich weiß nicht, warum es mich interessierte. Ich fühlte mich so glücklich, friedlich. Mein Leben war schmerzfrei. Ich war großartig. Aber ich war auch egoistisch. Und mir gefiel der Gedanke nicht, dass das Monster so viel genommen hatte. Wo war die Grenze zwischen Glück und Leere? Ich wollte nicht leer sein. Ich wollte voll sein. Nach vielen Tagen des Nachdenkens beschloss ich also, etwas zu ändern. Ich sagte die Arbeit ab, sagte dringend benötigte Arzttermine ab und machte mich auf die Suche im Internet. »Was machst du da?«, fragte das Monster. »Ich suche ein paar spezielle Rezepte«, sagte ich mit einem unauffälligen Lächeln. Es dauerte 7 Tage, aber ich fand das Originalrezept. Ganz unten stand ein weiterer Eintrag. »Ein Rezept für Traurigkeit«. Darunter standen die Worte. »Wenn man wirklich dumm ist, kann man das Glück rückgängig machen. Man sollte es zwar nicht tun, aber es liegt an einem selbst. Also hier. Misch den Kuchenteig nach den obigen Anleitungen. Schneide dir in die Hand und träufle dein Blut in den Teig. Backe den Kuchen wie oben beschrieben. Schneide den Kuchen in 2 Hälften. Gib eine Hälfte deinem Glück und iss die andere Hälfte. Jetzt kommt der traurige Teil. Erinnere dich an die glückliche Erinnerung, über die du meditiert hast. Erinnere dich an die Person, die dich glücklich gemacht hat. Erinnere dich an deinen perfekten Tag. Wähle 1 zum Vergessen oder wähle nie wieder glücklich zu sein. Oder noch besser, töte dein Glück gar nicht erst. Ich habe mich tagelang gequält. Mein Monster, mein Glück, meine Freude saugte weiterhin meinen Schmerz, meine Unsicherheit und meine Angst auf. Es wuchs schnell auf das Dreifache seiner Größe an. Schließlich traf ich meine Entscheidung. Es wäre besser, für immer mit Schmerzen zu leben, als meinen Vater, meine Mutter oder meinen Hund zu vergessen. Also folgte ich dem Rezept. Süßer Honigkuchen, vergiftet mit Blut statt mit Speichel. Dann schnitt ich ihn in 2 Hälften und brachte ihn zu meinem Monster. Ich erwartete Schreckliches. Ein Kampf, bei dem meine blutigen Fetzen in den Teppich gerieben würden. Aber das Monster lächelte nur. Runde, flache Augen von der Größe eines Esstellers starrten auf den Blutkuchen. Was ist das? Ein Spezialrezept. Ich schluckte, aber die Bestie war so sehr auf den Kuchen konzentriert, dass sie es nicht bemerkte. Nur für dich. Danke. Es öffnete sein Maul. Ich legte den Kuchen zart auf seine Zunge. Es kaute eifrig und schrumpfte. Die fetten, festen Seiten sackten ein und zerklüftete Rollen leeren Fleisches fielen gegen seine Knochen. Der Schmerz wuchs in meinen Eingeweiden und in meiner Brust. Er wühlte und flatterte. Schauer durchliefen meine Wirbelsäule. Mein warmer, ausgeglichener Frieden schrumpfte zusammen mit dem Monster, das ihn gewehrt hatte, und hinterließ an seiner Stelle kalte Trostlosigkeit. Als das Monster zu einer flachen, knochenlosen Masse aus staubigem Fell zusammengeschrumpft war, lag ich schluchzend auf dem Boden. Erinnerungen fluteten zurück, peitschten mich und ließen mich vor Schmerz atemlos zurück. Sie drückten gegen mich und drohten, aus mir herauszuplatzen und mich an Ort und Stelle festzunageln. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht einmal davon träumen, mich zu bewegen. Ich konnte nur da liegen und Schmerzen empfinden. Nach dem Tod meines Vaters sagte mir jemand, dass Schmerz eine Fuge ist. Irgendwann löst er sich auf und macht dem Glück wieder Platz, so wie ein Albtraum dem Morgen Platz macht. Aber meine Erfahrung ist das Gegenteil. Es gibt keine Fuge. Der Schmerz ist scharf, er ist verheerend, er ist schmerzhaft präsent und manchmal gibt es keinen Ausweg. Der Rezeptschreiber hatte recht. Ich leide jeden Tag mehr als früher. als würde mich das Universum für diese paar Monate gestohlenen Friedens bestrafen. Es ist schlimm. So schlimm, dass ich manchmal denke, ich hätte die falsche Wahl getroffen. Aber dann erinnere ich mich an meinen Vater. Ich erinnere mich an meine Mutter. Ich erinnere mich an unseren perfekten Tag mit Liedern und schlechten Witzen und warmen, strömenden Regen. Ich erinnere mich an meinen Hund, eingebettet in warme, kupferfarbene Schatten. Und obwohl es mir weh tut, geht es mir gut. Well.
Das ist eine coole Geschichte.
Hat irgendwie was, oder? Mhm. Was würdest du tun? Das interessiert mich jetzt mal im ersten Schritt.
Ich würde es wahrscheinlich in der Situation genauso ausprobieren.
Ich glaube, das ist für alle verlockend. Das ist mal so die Kernmessage, gerade zu Beginn der Story, oder so, boah, wirklich glückselig sein, nice, keine Traurigkeit. Machen wir mal.
Aber dann der Teil mit dem Vergessen, das wäre dann auch bei mir ein Punkt so, ich muss es wieder zurückgängig machen.
Wärst du bereit, diesen Schmerz auf dich zu nehmen für die Erinnerungen?
Ja.
Ich sag da auch ganz klar ja. Auch wenn es heftig ist, auch wenn das menschliche Hirn eigentlich darauf gepolt ist, Schmerz zu vermeiden, aber diese Angst vor dem Leer zu sein, wie er in der Geschichte so schön gesagt hat, voll sein, voller Erinnerungen, voller Erlebnisse, voller schöne Momente. Nur um die halt aufrechtzuerhalten, braucht, blöd gesagt, auch die Schattenseiten. Also du würdest genauso handeln wie der Protagonist.
Ja.
Was ich ja eben so schön finde,
definitiv.
Warum ich ja eben vorher auf die andere Geschichte verwiesen habe, ein Glas voll Glück, da war es ja im Prinzip umgekehrt. Bei ein Glas voll Glück haben die anderen einen vergessen, um da, zu merken, wie schön eigentlich alles ist, was einem trostlos vorkommt. Eben die immer gleiche Arbeit, die immer gleiche Ehefrau zu Hause, das immer gleiche langweilige Leben. Und eben, jeder hat dich vergessen, bis du es rückgängig gemacht hast, damit du wieder dankbar um diese Kleinigkeiten bist. Die Geschichte geht jetzt genau den anderen Weg. So was ist, wenn du alles vergisst, was für dich schlecht war? Da bist du im ersten Moment auch happy, aber ja, es ist die Frage, ist es das wert? Vielleicht gibt es tatsächlich sogar die eine oder andere Person, die sagt, boah, ich würde mich lieber nicht erinnern und dafür laufend glücklich sein. Will ich jetzt nicht mal abstreiten. Ich persönlich könnte es nicht.
Nee.
Weil ich eben sage, es sind einfach zu schöne Erinnerungen, zu wichtige Erinnerungen. Und dieses Streben nach diesem 24-7 glücklich sein, was ja auch in den Social Medias öfters mal so propagiert wird, diese toxische Positivität, die da herumkursiert, die ist halt ein Mythos. Das Leben klingt jetzt abgedroschen und banal, aber das Leben ist eine Achterbahn. Ohne Ups keine Downs. Und umgekehrt genauso. Ja. Und das macht Leben halt irgendwo auch lebenswert, weil wenn ich so, ich habe schon als Jugendlicher nämlich, ich schlage da jetzt eine ganz eigene Kerbe, aber die Story muss ich kurz erzählen, ich habe als Jugendlicher schon immer gesagt, eben im Religionsunterricht, ich habe Eva so gut verstanden, selbst ohne Schlange. Wenn du tagtäglich im Paradies lebst und das eh nicht mehr schätzen kannst, weil es eben tagtäglich das Gleiche ist und trist und einheitlich, ohne neuen Erlebnissen, einfach nur vegetieren, auch wenn es im Paradies ist, aber du vegetierst ja nur. Ich hätte auch zu dem Apfel gegriffen.
Ja.
Bevor ich tagtäglich dahin vegetiere, habe ich lieber zwar schon Routine, die tut gut und um die bin ich auch dankbar, aber ich habe trotzdem meine Erlebnisse, Abenteuer, erkunde neue Dinge, probiere mich aus. Nicht immer endet alles gut. Aber es sind Erfahrungen. Und das, mir sind Erfahrungen wichtiger, wie so trist dahin vegetieren, auch wenn es ein Paradies sein sollte. Also das habe ich schon immer gesagt. Und drum, die beiden Stories schlagen genau in die Kerbe. Die eine in die Dankbarkeit von dem, was man hat. Und die eben in das lieber Schmerz als erinnerungslos. Bist du, glaube ich, bei mir, oder? Ja, und eben, ich gebe die Frage halt jetzt an die ZuhörerInnen auch weiter. Wie hättet ihr gehandelt? Hättet ihr überhaupt das Glückrezept schon gemacht oder hättet ihr eher gesagt, so, that's fishy, ich will nicht immer glücklich sein, weil das kann nicht gut gehen? Habt ihr da vor der Geschichte schon einen Ansatz gehabt? Oder sagt ihr so, oh nee, ich bleibe auf dem Level, das ist doch fancy? Oder würdet ihr eben wieder Protagonist machen? Weil er hätte zwar die Wahl gehabt, er hätte ja quasi auf seinen Status Quo zurückgehen können, hätte aber eine Erinnerung dafür aufgeben müssen. Und er hat sich halt für den Schmerz mit kompletter Erinnerung entschieden. Also eigentlich hat er ja zwei Entscheidungen zum Schluss. Aber eben die Entscheidung mit der kompletten Erinnerung und dem Schmerz, glaube ich, bin ich auch voll konform.
Ja.
Und naja, ein bisschen eine philosophische Story geht eben wieder in dieses Glücksthema mit rein. Aber ich glaube, gerade Creepypastas haben eben so auch den Anspruch für mich persönlich, irgendwo manchmal auch eine Message mitzugeben. Und gerade so philosophische Themen kann man halt gut als Creepypasta verpacken. Ich meine, das Monster war ja cool. Das Monster war irgendwo lieb, nett, ein bisschen weird, aber in keinem Moment eigentlich bedrohlich so gesehen.
Mhm.
Also, ich habe das Ding gemocht. Hat ja auch friedlich
den Kuchen
gegessen. Ja. Ich habe mir das wie so einen verfilzten, verlausten Straßenköter ein bisschen vorgestellt, dass dann aufgepäppelt wird und zu einem Chubby Dragon bisschen mutiert. Also von dem her war schon süß.
Ja.
Aber ja, das war meine Geschichte für den Abend. Bei deiner Geschichte, also ich kenne ja jetzt eigentlich nur den Titel noch, den Rest habe ich tatsächlich schon nicht mehr im Kopf. Erinnere dich, wie man pfeift. Und ich weiß es noch nicht, ob ich schaffe. Aber ich habe den Anspruch allein wegen des Titels. Meine Geschichte hat ja irgendwo auch auf das Glück im Glas angespielt. Und vielleicht erinnern sich manche Leute noch an eine der allerersten Geschichten, nämlich der Pfeifer. Und vielleicht schaffen wir es, einen Brückenschlag zwischen dem Pfeifer und Erinnere dich, wie man pfeift, herzustellen.
Vielleicht, das werden wir jetzt dann sehen.
Yes, let's go.
Genau, meine Geschichte heißt Erinnere dich, wie man pfeift. Geschrieben von Wright Chris Wright. Ich habe gestern vergessen, wie man pfeift. Irgendwann fiel es mir wieder ein, aber ich muss wie ein Idiot ausgesehen haben, als ich im Gang bei Target stand und meine Lippen schürzte, während ich versuchte, die richtigen Muskelbewegungen zu finden. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal versucht habe zu pfeifen. Also war es vielleicht mangelnde Übung, die dazu führte, dass ich es nicht mehr wusste, wie es geht. Pfeifen ist nicht wie Fahrradfahren. Andererseits ist es wahrscheinlich schon länger her, dass ich auf dem Fahrrad gesessen habe. Also glaube ich nicht, dass die Fähigkeit so leicht zurückkehren wird. Und nach der Hüftprothese von 17, dem bösen Sturz im letzten Sommer, bei dem ich die Treppe von Jared heruntergefallen bin, ich habe ihm mehrmals angeboten, ihm bei der Reparatur der Treppe zu helfen, aber er hat mich nie bei Wort genommen. Ganz zu schweigen von den Schwindelanfällen und der verschwommenen Sicht, die in letzter Zeit ohne Vorwarnung aufzutreten scheinen, habe ich keine Lust, mich auf ein Fahrrad zu setzen. Helen beobachtete mich mit einem besorgten Blick auf die Stirn. Ein Gedanke kam mir in den Sinn. Stehe ich immer noch dort? Das gestern? Wo bin ich? Aber jetzt bin ich zu Hause, der Laptop auf meinen alten, knochigen Knien, während ich mich auf meinen Couchsessel zurücklehne und die Katze auf meinen Beinen schnurrt. Helen ist auch hier und strickt auf der Couch. Ich muss wieder einen komischen Gesichtsausdruck bekommen haben, denn Helen hat sich auf ihre Nadeln gesetzt und nach meiner Hand gegriffen. Manchmal bin ich verwirrt, aber Helen ist mein Leuchtfeuer, mein Fels, der mich zurückführt. Ich wüsste nicht, wie ich ohne sie zurückkehren würde. Wir sitzen im Wohnzimmer unserer Wohnung, machen unsere eigenen Sachen und sind doch zusammen. Der Fernseher ist an, aber niemand sieht zu, nur Hintergrundgeräusche. Es gab eine Zeit, an der niemand Hintergrundgeräusche wollte. Damals war die Stille friedlich. Jetzt ist die Stille zu laut, erfüllt von vorbeifahrenden Lastwagen, dem Rütteln des vorbeigrumpelten Zugs, sogar von den Schritten im oberen Stockwerk und dem zufälligen Gezänk der Nachbarn. Die Hintergrundgeräusche des Lebens wurden uns zu viel, sodass wir sie mit der Lachnummer unseres Fernsehsitcoms übertönten. Ich weiß wieder, warum ich gestern versucht habe zu pfeifen. Helen bückte sich, um etwas aus dem unteren Regal bei Target zu holen, Ich dachte, sie würde das zu schätzen wissen. Es würde sie zum Lächeln bringen, ihr zeigen, dass dieser alte Bock noch nicht so weit ist, dass er der Frau, die er vor fast 60 Jahren geheiratet hat, auf dem sexy Hintern pfeift. Aber anstatt sie zum Lächeln zu bringen, habe ich sie beunruhigt. Es muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein, wie ich mit den Lippen herumwirbelte, um die richtige Position für das Geräusch zu finden. Wahrscheinlich dachte sie, ich hätte einen Schlaganfall, als ich Helens Augen wiederfand, um ihr zu erklären versuchte, dass ich zu pfeifen versuchte, hatte sich das Blatt gewendet. Wenn man älter wird, häufen sich die Sorgen wie die Zinsen bei einem Kredithai. Es dauert nicht lange, bis dich die Leute auf eine Bank setzen und dich fragen, ob du deinen Namen kennst, welcher Tag heute ist und so weiter. Man muss sich damit abfinden, höflich zu nicken und sich nicht über ein kleines Missverständnis aufzuregen, das sich zu einem größeren entwickelt hat, als es ist. Am liebsten hätte ich meinen Arm von der Apothekerin weggerissen, die mich zu einer Bank in der Nähe geführt hat, und geschrien, lass mich los, ich wollte nur dem sexy Hintern meiner Frau nachpfeifen, du Trottel. Aber wenn ich das tue, wird es eine ganz andere Sache. Dann werden sie sagen, dass du wütend und verwirrt bist, das was bedeutet, dass die Polizei oder ein Krankenwagen gerufen werden. Welchen sie rufen, hängt davon ab, ob du in einem Target oder in einem Walmart bist. Dieser Weg führt zu noch mehr Fragen. Ein paar Nadelstichen einer anderen Person in einem weißen Kittel, dieselbe Fragen stellen, zu denen sie nicken und lächeln müssen. Inzwischen ist es schon viel zu lange her, um zu sagen, dass sie ihre Frau nur zum Lächeln bringen wollten. Zu viele Leute sind an diesem Punkt beteiligt. Eine solche Tortur führt schließlich zu einem weiten, leisen Gespräch am Abendbrottisch, wenn die Kinder zu Besuch sind, um zu entscheiden, ob es wirklich an der Zeit ist, mich in ein Heim zu geben. Ich werde zu widerspenstig, ich brauche ständig Aufsicht, ständige Pflege. Ich stehe auf, um in die Küche zu gehen und sie zurechtzuweisen. Aber Helen nimmt meine Hand und sagt mir, dass alles in Ordnung ist und nichts passieren wird. Jetzt erinnere ich mich, der Vorfall mit dem Pfeifen war nicht gestern. Das kann nicht sein. Heute ist Eis an den Fenstern. Wir waren bei Target, um Wunderkerzen und Knallbonbons für die Enkelkinder zu kaufen. Wenn wir zu Jareds Haus für seine Party zum 4. Juli fahren. Früher haben wir die Party bei uns gefeiert, als wir noch ein Haus auf dem Land hatten. Aber das Haus war zu groß für uns. Also haben wir es verkauft und sind in die Wohnung gezogen, in der wir jetzt leben. Erste Etage, keine Treppe. Wahrscheinlich hören wir deshalb auch so viele Geräusche, weil wir ebenerdig direkt an der Straße wohnen. Außerdem ist der Nachbar im oberen Stock ein kräftiger Mann, ein guter Kerl. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber keineswegs leichtfüßig. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass er versuchen sollte, sein Gewicht zu reduzieren. Denn es wird immer schwieriger, je älter man wird. Daniel, glaube ich, heißt er. Er hat irgendwas mit Computer zu tun. Ich glaube, er hat meinen Vorschlag nicht gut aufgenommen, auch wenn ich es gut gemeint habe. Ich sehe, wie Helen mir wieder die Stirn runzelt. Habe ich es schon wieder getan? Oder tue ich es immer noch? Ist das das Ziel? Bin ich hier? Bin zu Hause, im Couchsessel. Ich will die Katze streicheln, die gerne meine Beine wärmt. Dann fällt mir ein, dass wir schon lange keine Katze mehr haben. Aber ich könnte schwören, dass ich seine Wärme an meinen Beinen gespürt habe. Die schnurrenden Vibrationen. Jetzt erinnere ich mich. Wir haben nie die Wunderkerzen oder die Knallbonbons bekommen. Ich öffnete die Tür und befinde mich in einem Flur. Es ist hell. Viel zu hell. Viel zu hell für diese Zeit, der Nacht. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Gestern, als ich im Walmart versuchte, Helen anzupfeifen. Oder war es Target? Ja, es war Target. Wir waren dort, um Sprinkler und Knallbonbons für die Enkelkinder zu kaufen. Wenn wir zu Jareds Haus für seine Party zum 4. Juli fahren. Vielleicht hat er bis dahin die Treppe repariert. Dort habe ich mir letztes Jahr die Hüfte gebrochen. Das war letztes Jahr, stimmt's? Es waren keine Sprinkler. Es waren Wunderkerzen. Wir haben Wunderkerzen und Knallbonbons besorgt. Für Jareds Party zum 4. Juli, die gestern war. Aber es war nicht gestern. Denn das Fenster ist mit Eis beschlagen. Und Helen ist... Wo ist Helen? Helen? Rufe ich. Sie antwortet nicht. Ich schwöre. Ihr Gehör wird genauso schlecht wie meins. Vielleicht sollte ich versuchen, nach ihr zu pfeifen. Darüber würde sie lachen. Habe ich ihr jemals gesagt, dass ich genau das an dem Tag im Target versucht habe, als der Krankenwagen kam? Ich trete in den Flur, aber es ist nicht unser Flur. Es ist zu hell. Irgendwas stimmt nicht. Mr. Sanders? Ruft eine Stimme hinter mir. Ich drehe mich um und sehe eine Frau an der Schwesternstation. Sie ist ein großes Mädchen. Vielleicht sollte ich Daniel von ihr erzählen. Sie würde gut zueinander passen. Aber... Oder habe ich ihr schon von ihm erzählt? Warte, ich glaube, das habe ich. Als sie mir letzten Monat frohe Weihnachten gewünscht hat. Ich glaube nicht, dass ihr der Vorschlag gefiel, aber ich meinte es gut. Es kann nicht letzten Monat gewesen sein. Gestern war ich mit Helen bei Target, Wunderkerzen und Knallbonbons für die Enkelkinder zu kaufen, als wir... Geht es Ihnen gut, Mr. Sanders? Fragte sie. Ich spürte ihre Hand auf meinem Arm. Sie erinnerte mich an Helens Hand. Warm, weich, sanft. Ich habe Helen gesucht, sagte ich nach langem Überlegen. Ihre Stirn legte sich in Falten, ähnlich wie bei Helen, als sie sah, wie ich versuchte zu pfeifen. Ich muss wohl das gleiche Gesicht gemacht haben. Sie wird bald zurück sein, sagte Effie, als sie von ihrem Platz aufstand und zu mir hinüberging. Sie ging mit Anmut, selbst für ihre Größe, nicht wie Daniel. Vielleicht würden sie nicht gut zusammenpassen. Gut, sage ich. Ohne sie bin ich verloren. Sie ist mein Fels. Effie führte mich zurück in mein Zimmer und half mir wieder in mein Bett. Diese Wohnung war gar nicht so schlecht. Ich weiß noch, dass ich nicht hierher kommen wollte, nachdem ich über Jareds kaputte Stufe gestolpert und hingefallen war. Dieselbe Stufe, bei deren Reparatur ich ihm die ganze Zeit über geholfen hatte. 45 Jahre lang habe ich eine Baufirma Beton gegossen. Wir hatten diese Stufe im Handumdrehen reparieren können, aber er sagte nein. Ich habe allen gesagt, dass ich im Haus zurechtkommen werde. Nein, nicht das Haus, Wohnung. Wir hatten einen begehbaren ersten Stock, keine Stufen, die Treppe. Ich erinnere mich jetzt, dass Helen auch die Treppe hinunterfiel. Habe ich sie mit heruntergerissen? War so viel Blut? War sie in Ordnung? Ich mache mir Sorgen, ich fing an zu zittern. Wo ist Helen? Wo ist meine Frau? Ich muss Effie erschreckt haben, denn sie legte ihren Arm um meine gute Hüfte und zog mich näher an sich heran, um mich zu beruhigen, aufrechtzuhalten. Während ich wieder zu mir kam, ich entspannte mich ein wenig. Natürlich ging es Helen gut. Effie hat mir gesagt, dass sie bald zurück sein wird. Sie würde mich nicht anlügen. Effie weiß, dass Helen mein Fels in der Brandung ist. Ohne sie bin ich verloren. Das sagte ich ihr auch. Moment. Habe ich es ihr gerade gesagt? Habe ich gerade geredet? Das muss ich wohl, denn Effie nickte und lächelte mich an, während sie die wärmende Decke über meine Beine zog. Sie vibrierte leise. Das half bei der Durchblutung nach dem Unfall. Kann ich noch etwas für sie tun? Fragte Effie. Wenn du Helen siehst, sag ihr, dass ich hier drin bin, sagte ich. Sie verirrt sich manchmal genauso wie ich. Ich spürte eine Hand auf meiner Schulter und drehte mich um, um Helen auf dem Stuhl neben meinem Bett zu sehen. Ich lehnte mich an sie und spürte ihre Wärme gegen die Kälte. Oh, da ist sie ja, sagte ich und lächelte Helen an. Ich dachte schon, ich hätte dich für einen Moment verloren. Helen lächelte mich an, ihre Augen leuchteten wie immer. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie tun würde. Sie ist mein Fels in der Brandung. Ich lasse sie beide alleine, Mr. Sanders, sagte Effie. Sie schaltete den Fernseher ein, irgendeine alte Sitcom auf TV-Land, als Hintergrundgeräusch, und das Summen und Piepen des Krankenhausinstrumente zu überdecken. Bevor sie die Tür schloss, drehte sie sich um und lächelte uns an. Es war nicht ihr typisches strahlendes Lächeln. Es wirkte verwirrt, irgendwie glücklich, aber auch irgendwie traurig. Vielleicht versuchte sie, sich daran zu erinnern, wie man pfeift.
Ich brauche Taschentücher.
Ich auch.
Möchtest du mit der Erklärung der Geschichte anfangen?
Sie war schön. Ich weiß nicht, ob ich mehr sagen kann. Es war einfach schön. Traurig.
Ich glaube, es ist relativ eindeutig, worum es in der Story ging, oder?
Ja.
Möchtest du es für die ZuhörerInnen vielleicht auch droppen?
Alzheimer. Er hatte Alzheimer, höchstwahrscheinlich auch ausgelöst durch den Sturz. wo er vermutlich auch seine Frau mitgezogen hat, so wie es in der Geschichte war. Und dadurch, dass Helen sein Fels in der Brandung war, hat er sie irgendwie immer manifestiert, sich irgendwie festzuhalten an dieser Welt. So ist es meine Erklärung.
Ich finde es eine schöne Erklärung, auch passt. Also, jetzt die Story komplett gelesen, bevor ich wieder auf die Anmoderation zurückgreife. Definitiv eben, ob das Alzheimer jetzt schon vorher da war oder seit dem Sturz, kommt nicht ganz raus. Aber es ist ein schöner Erklärungsversuch, wie die Gedankenwelt eines Alzheimer-Patienten laufen kann. Also extrem schön geschrieben. Da merkt man eben, wie traurig es eigentlich ist. Dass Helen tot ist, ist, glaube ich, relativ eindeutig. Weil eben so der Geist von Helen holt ihn jetzt quasi ab, ihn zu sich zu nehmen. Das heißt, er liegt im Sterben. Das erklärt auch den verwirrten, glücklich traurigen Blick der Pflegerin. So, die weiß genau, wenn alte Leute so reden, dann drehen wir den Fernseher ein bisschen lauter und lassen sie gehen. Das wäre jetzt mein Ansatz vom Ende. Ich muss gestehen, ich habe die Geschichte recherchiert und bei den Recherchen lese ich die Stories nie ganz durch, ich querlese sie nur. Und darum auch meine Anmoderation, die jetzt, wo ich die ganze Geschichte kenne, eigentlich hinten und vorne nicht mehr passt, nämlich.
Nee.
Darum muss ich mir da jetzt ein bisschen erklären, wie ich auf die Idee kam. Ich habe eben gesehen, so, jo, geht um Alzheimer, nice, schön, der vergisst Dinge. Creepypasta, also vielleicht ein Creepy-Faktor, dass irgendwas Übernatürliches dran liegt, dass er das vergisst. Und habe eben dann den letzten Absatz gelesen. Eben, das Lächeln der Pflegerin wirkte verwirrt, irgendwie glücklich, irgendwie traurig. Vielleicht versuchte sie sich daran zu erinnern, wie man pfeift. Jetzt habe ich gedacht, jo, vielleicht holt der Pfeifer die Erinnerungen und Fähigkeiten von Menschen und das Erste, was sie vergessen, ist zu pfeifen.
Ja, nö.
Ja, jetzt, wo wir die ganze Geschichte kennen, wissen wir. Oh, Thomas, Sweet Summer Child. Nein, das war's nicht. Das war eine der traurigsten und zugleich aber auch schönsten Geschichten, die ich hier je hören durfte.
Einfach mal ein schönes Ende machen.
Es ist dadurch, dass das ein Staffelende ist, kann man auch sagen, so, wir enden zwar jetzt nicht so creepy, wie es eigentlich passen könnte, aber wir heißen ja auch ein Herz für jeden Shit. Das heißt, es ist jeder Shit erlaubt, nicht nur Creepiness. Und das hier war einfach nur schön. So, eben traurig und schön. Warum gibt es kein eigenes Wort dafür? So, für dieses. Es ist traurig, aber auf eine schöne Art. Also, es ist nicht dieses
Grün.
schmerzlich traurig, sondern dieses. Ja, traurig, aber schön. Ich brauche ein Wort dafür.
Grün.
Grün. Frön.
Grün. Grün.
Grün.
Grün.
Grün.
TR von traurig und ön.
Trön.
Grün.
Das versteht doch kein Mensch. Ich verstehe die ganze Zeit grün, wenn du das sagst.
Ja, grün. Grün. Das ist schön und traurig. Grün.
Genau, beschreiben Sie schön traurig in einer Farbe. Grün.
Grün.
Drum mag ich Pflanzen so. Oh je. Nee, mir fällt da jetzt echt nicht viel zu moderieren und Co. ein. Es war einfach eine schöne Story, rundum wirklich angenehm abgeschlossen. Und wie gesagt, einfach ein schöner Anblick. Es passt jetzt besser zu meiner ersten Geschichte wie zu meiner Anmoderation, weil bei mir vergisst ja auch die Sachen. Und da vergisst sie ja im Prinzip auch und hängst aber in deinem Glück auch fest. Und ich wiederhole mich von meiner Geschichte. Ich will nicht vergessen. Ist auch eine meiner größten Ängste, dass ich je Alzheimer bekomme. So, die beiden Geschichten passen erschreckend gut zusammen. Das war so nicht geplant, muss ich sagen. Krass. Hast du noch finale Worte, bevor ich dir den Leuten drop, was sie erwarten wird zukünftig?
Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit in der Staffel.
Darf man dich zukünftig vielleicht wieder hören sogar?
Klar.
Ja, wenn es die ZuhörerInnen wollen, die werden uns das Feedback hoffentlich geben. Aber so oder so wird man dich tatsächlich zumindest auf YouTube noch öfters hören, ob die Leute wollen oder nicht. Hahaha, jetzt komme ich nämlich dazu, was noch auf euch wartet. Staffel 3 ist tatsächlich in Planung, es wird sie geben. Staffel 3 werden jedoch mal keine Creepypastas sein, sondern ich will ein bisschen mehr in die Richtung Mythologie dieser Creepy-Kreaturen gehen, die Hintergründe. Und das ist eben in Planung, bin aber bei der Recherche schon draufgekommen, das ist viel aufwendiger, als ich gedacht habe. Also es wird noch dauern, bis die erscheint, wenn ihr das jetzt frisch nach Release hört. Um euch die Zwischenzeit zu versüßen, ich habe auch mal eine Umfrage gestartet gehabt. Wie hört ihr den Podcast? Die meisten eben neben Kochen und Co., wo gerade unsere Diskussionen recht interessant sind. Viele aber jedoch zum Einschlafen. Und da sagen sie gerade, diese Diskussionen, wo wir ins Lustige gehen und ein bisschen lauter werden, stören natürlich, wenn man einschlafen will.
Klar.
Darum werden sämtliche Geschichten der beiden Staffeln Ein Herz für jeden Shit separat nochmal als reine Geschichten auf YouTube hochgeladen werden. Ohne Moderation, ohne Diskussion. Wirklich nur die Geschichten für euch zum Lauschen, zum Schlafen gehen. Also wenn ihr auf YouTube noch nicht abonniert habt, der Link ist wie immer unten in der Beschreibung, oder ihr sucht einfach nach Fornlöck, das ist ja unsere Hauptmarke, da werden alle Geschichten als Creepypasta Stories kommen. Und ansonsten eben, wenn ihr sagt, ihr mögt die Diskussionen natürlich so, wie sie sind, dann rewatchen ist das falsche Wort bei einem Podcast. Rehearet? Hört einfach nochmal rein, keine Ahnung. Also ihr könnt sie jederzeit auf allen Plattformen immer wieder hören. Und wie gesagt, Staffel 3 wird ein bisschen intenser, wird extrem aufschlussreich und spannend werden, wird jedoch auch auf sich dauern, weil es echt viel zu recherchieren ist. Sollte es unter den ZuhörerInnen Freiwillige geben, die sagen, jo, ich kann da ein bisschen mithelfen bei der Recherche, bei der Aufbereitung, ich freue mich natürlich immer über Hilfe. Oder natürlich auch, wenn ihr sagt, jo, ein bisschen Trinkgeld, damit du die Recherche auf Fiverr oder so auslagern kannst. Alle Infos wie immer unten einfach nachzulesen, freuen wir uns genauso. Ansonsten sage ich Dankeschön, dass ihr uns schon 2 Staffeln lang begleitet, das ist echt krass. Danke an Zelda, der eigentlich zu meinem, eigentlich schon mehr Hauptpartner im Podcast geworden ist, wie einfach nur ein Gast. Es fühlt sich immer komisch an, dich anzumoderieren. Vielleicht müssen wir dann nochmal ein Gespräch führen. Ein Herz für jeden Shit muss ja nicht nur Fornlöck sein. Mal schauen, die Ergebnisse von unseren intensiven Gesprächen seht ihr dann in Staffel 3 natürlich. Ich bedanke mich wie immer fürs Dabeisein. Danke für 2 wunderschöne Staffeln. Danke, dass ihr auch auf YouTube dann mit rüber gucken werdet und reinschaut. Und ich freue mich schon, euch in Staffel 3 wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.